In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Vielleicht zu Thema Stoizismus. Als ich mich dann mit der Philosophie beschäftigt hatte, hatte ich unglaublich viele Parallelen feststellen können, dass es sei das Dichotomie oder Trichotomie der Kontrolle oder der Einstellung zu den Sachen, das ist, glaube ich, auch aktuell extrem ausgeprägte Erfolgsfaktoren für mehr Resilienz. Epiktet war dann der erste anscheinend Resilienzforscher aus der Perspektive der Philosophie.
Ja, kann man wahrscheinlich, also ich bin jetzt kein Stoiker, ja, oder jemand, der sich ganz intensiv mit dem Thema Stoizismus beschäftigt hat, aber da hast du schon recht. Also da steckt schon eine ganze Menge zum Thema Resilienz sicherlich drin. Und allein dieser Satz von Epiktet, den wir auch immer in unseren Trainings zeigen, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Ne, und die Stoiker, die ja sagen, nicht die externen Umstände sind dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, ne, sondern du selber bist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Das heißt also, du kannst über deine Einstellung zu den Dingen, ne, deine Wahrnehmung der Dinge, kannst du ganz viele Emotionen auch steuern. Das hat natürlich enorm viel mit Resilienz zu tun. Einfach deswegen, weil der Begriff Resilienz sehr stark mit der Fähigkeit von Menschen verbunden wird, eben mit Situationen umzugehen, die wir nicht verlassen können oder die wir nicht verändern können. So, also, und das, die Erfahrung haben wir ja, der ganze Planet gerade eigentlich gemacht mit der Pandemie, weil das war genau so eine Situation, ja, weil wir das nicht verändern konnten im Sinne, es gibt kein Spray, mit dem wir das Coronavirus irgendwie wegmachen können, ja. Und es gibt auch kein Land, in dem es das Coronavirus nicht gibt. Das heißt also, es gibt am Ende des Tages nur eine Anpassung von uns selbst, und das haben wir auf körperlicher Ebene gemacht, ne, mit einem Impfstoff, aber eben auch auf mentaler Ebene. Das heißt also, zu gucken, was kann ich da tun und
zu unterscheiden, was kann man ändern und was kann man nicht ändern, sozusagen. Ja, schon, das ist der erste Einstieg, glaube ich. Ja.
Genau, ganz genau. Und was kannst du in der Situation verändern oder in der Situation selber nicht verändern? Und Einfluss auf dich selber kannst du halt immer nehmen. Und das ist eben notwendig. Und Epiktet war ja Sklave. Über viele Jahre, der musste ja einer römischen Familie dienen. Und da war er in einer Situation, die er nicht verlassen konnte. Also, außer er hätte sich das Leben genommen und die auch nicht großartig verändern konnte. Das heißt, er selber musste eben eine Haltung zu dieser Situation selber finden. Deswegen hat ihn der Stoizismus auch so interessiert.
Ich glaube, in diesem Kontext macht das jetzt.
Nee, und ich meine, ein großes Ziel des Stoizismus ist ja tatsächlich auch die große Gelassenheit, ne? Also die Fähigkeit zu entwickeln, emotional stabil, würden wir heute sagen, ne? Gelassen eben mit der Vielzahl von Situationen eben umzugehen. Das hat ganz viel mit Resilienz tatsächlich zu tun.
Ja, genau. Für mich war das eine klare Unterscheidung, dass Stoizismus häufig falsch verstanden wird als Gleichgültigkeit. Und für mich war da der Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Gleichmut. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, den man vor Augen haben muss. Man sollte einfach sich nicht komplett runterziehen lassen. Aber das bedeutet nicht, dass man auf die Gefühle verzichtet und dass einem alles egal ist. Das ist eine falsch verstandene Lehre des Stoizismus.
Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen, ne? Also definitiv. Und ich kenne den Begriff Gleichmut, kenne ich jetzt nicht so, aber wir haben immer mal wieder Diskussionen auch zum Thema Gelassenheit oder Gleichgültigkeit eben. Und ich glaube, ich sage nicht, man darf nie gleichgültig sein. Also man kann auch mal sagen, bist mir wurscht, können wir machen, was wir wollen, ja, in der Situation. Aber ich glaube, Gleichgültigkeit ist halt etwas sehr Passives. Da machst du halt nichts mehr, ne? Also wenn dein Kind mit einer 5 nach Hause kommt, ja, und du sagst, ich bin dem gegenüber gleichgültig, ist mir wurscht, ja, dann machst du halt auch nichts weiter. Dann wirst du halt auch keinen vielleicht Nachhilfelehrer besorgen oder wie auch immer mit dem gucken. Wenn du mit einer 5 aber gleich gelassen umgehst, also nicht gleichgültig, sondern gelassen umgehst damit und dann schaust, dann bleibst du aktiv da drin und dann tust du eben auch etwas. Und ich glaube, das ist der große Unterschied da.
Eines der leuchtendsten Beispiele für die ausgeprägte Resilienz und auch den richtigen Umgang mit den Umständen war ja Viktor Frankl, der in einem KZ unter den widrigsten Umständen für sich selbst das Konzept der Logotherapie quasi mitentwickelt hat und sagte, wenn man einen Sinn im Leben hat, wofür es zu leben lohnt, dann durchsteht man auch die schwierigste Situation. Welchen Stellenwert hat, der Sinn in dem Kontext der Resilienz für dich? Ich meine, Nietzsche sagte, glaube ich, diesen exzellenten Spruch, wenn man ein Warum zum Leben hat, durchsteht man jedes Wie.
Das ist schon sehr mächtiger, das ist schon ein sehr mächtiger Faktor. Ja, wir packen das ja so in den Bereich der Kohärenz, besonders der Konsistenz. Ja. Das heißt also, wenn ich für mich einen Sinn im Leben gefunden habe oder etwas, was mein Leben mit Sinn erfüllt, sage ich auch ganz gerne, ja, dann hilft mir das sehr häufig, eben auch durch schwierige Situationen zu gehen. Wir arbeiten ja mit einer amerikanischen Unternehmensberatung zusammen, Adaptive Learning Systems, und die haben dazu auch mal eine Studie gemacht und haben sich mal angeschaut, also was Menschen da eigentlich so sagen zum Thema Sinn und da wie resilient die dann sind, haben eben tatsächlich festgestellt, dass Menschen, die eben für sich selber auch einen Sinn gefunden haben im Leben, dass sie tatsächlich resilienter mit vielen Situationen umgegangen sind. Und ich glaube, Frankl, also das ist extremst bewegend, ne, wenn man so sein Buch auch durchliest, trotzdem Ja zum Leben sagen, ne, oder Man's Search for Meaning, ne, dann übersetzt in das Amerikanische. Und was ich aber nochmal ganz interessant finde, ist, dass er ja auch in den Lagern, in denen er war ja in 3 Lagern insgesamt, ne, dann auch also in der Situation selber für sich einen Sinn entdeckt hat. Er hat ja für sich selber gesagt, naja gut, wenn ich schon in dieser Situation bin, die ich nicht verlassen kann und die auch nicht irgendwie verändern kann, dann kann ich das ja für mich selber eben auch als eine Art Experiment sehen, weil ich ja Psychologe bin, und einfach mal gucken, wie verhalten sich eigentlich Menschen in dieser Situation. Das war ja sehr situationsspezifisch. Ja. Also hat er aber gar nicht so diese große Bedeutung von dem Sinn. Gleichzeitig hat er aber auch gesehen, dass Menschen jetzt, die im Lager waren und die selber für sich gesagt haben, die Tatsache, dass ich dieses ganze Leid jetzt auf mich nehme, wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass in Zukunft niemand mehr dieses Leid auf seine Schultern nehmen muss. Also die in ihrem Leid quasi auch einen Sinn entdeckt haben, es auch leichter hatten, also die eher resilienter waren in diesen Situationen als Menschen, die das eben nicht geschafft haben. Ja, das ist so, das wo auch da, also zumindest so mein Verständnis, warum Frankl auch dieses Thema Sinn für sich so entdeckt hat.
Auch das Thema Hoffnung spielt da, glaube ich, eine große Rolle. Hat er auch in seinem Buch gezeigt, dass die Leute, die jetzt zum Jahresende nicht entlassen wurden aus diesem KZ, dass sie danach starben, weil viele mit dem Jahreswechsel die Hoffnungen gehegt hatten, das endlich frei zu sein. Und wenn die Hoffnungen enttäuscht wurden, waren sie dann einfach nicht mehr bereit, weiter mental zu kämpfen. Ja.
Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.